Ja, wir reden an diesem Morgen, wir denken nach über ein Thema, das ist wirklich ein Geheimnis. Und ich muss euch sagen, ich verstehe dieses Geheimnis immer noch nicht. Und ich glaube, ich werde es erst einmal verstehen, wenn ich in der Ewigkeit bin und mit unserem wunderbaren Gott in einer direkten Gemeinschaft lebe, wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen. Und alle diese Fragen, die ich im Moment noch mit mir trage, eine Antwort finden. Wenn wir über Gott nachdenken, müssen wir mit Geheimnissen leben können und auch mit offenen Fragen. Unser Verstand ist viel zu klein, dass wir Gott rundum erfassen können. Und die Menschen tun mir leid, die sich entschieden haben, ich glaube erst dann an Gott, wenn ich alles begriffen habe, sozusagen. Zuerst muss ich alles nachvollziehen können und dann glaube ich. Denn Glaube ist ja genau das Gegenteil. Glaube heißt, ich vertraue ihm, obwohl ich nicht alles verstehe. Und das ist mein Motto. Ich vertraue ihm, obwohl ich nicht alles verstehe. Und ich muss euch etwas verraten. Je länger ich an Jesus glaube, umso mehr Fragen habe ich. Das ist so. Und ich glaube, das zeigt auch so das Wesen seiner Gottheit. Er ist so einmalig, so genial, so weise. Er ist so unfassbar groß, dass ich mit meinem Verstand gar nicht an den Punkt komme, wo ich ihn erfassen kann. Aber was ich von ihm weiß, genügt mir, um gerettet zu werden. Und darum geht es. Das genügt. Und darum hat er uns auch die Bibel gegeben und ich sage das immer wieder, habe ich hier auch schon gesagt, das ist mein liebstes Buch, die Bibel, weit ab von aller anderen Literatur, die es überhaupt gibt, weltweit, einmalig, es lohnt sich darin zu lesen. Und was ich heute sagen will, ich alles auf die Bibel abstütze. Das ist nicht meine Erfindung. Ihr könnt gerne auf mich zukommen, wenn ihr Fragen habt, aber entscheidend ist nicht, was ich sage, sondern was die Bibel sagt. Und ich versuche, möglichst nah am Wort Gottes zu sein. Ihr habt in nächster Zeit einen Schwerpunkt beim Thema, wer ist der Heilige Geist? Das hat mir Stefan Lanz so gesagt. Und ich habe heute und in einer Woche Predigten, wo es etwas um die Grundlagen geht, über den Heiligen Geist. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht beim Thema Heiliger Geist. Wenn ich mein Leben anschaue, so wie ich aufgewachsen bin, hatte ich etwas Angst vor diesem Thema. Der Heilige Geist war für mich so etwas, fast etwas Unheimliches, wo ich merkte, ich kann das nicht fassen und es gehört sicher dazu, dass ich auch schwierige Erfahrungen gemacht habe mit Leuten, die dann in einem Überschwang an den Heiligen Geist geglaubt haben, wo ich die Angst hatte, dass Jesus und der Vater zu kurz kommen. Versteht ihr, dann geht es dann nur noch um den Heiligen Geist und das wollte ich nicht. Ich hatte eine solche Liebe zu Jesus, er stand bei mir wirklich an erster Stelle und ich wollte nicht, dass irgendetwas an seine Stelle tritt. Und ich habe mal nachgeschaut, es ging viele Jahre in meinen Predigten, bis ich den Mut hatte, den Heiligen Geist überhaupt zu erwähnen. Ist verrückt. Vielleicht gibt es unter euch auch Einzelne, die schon etwas älter sind und das ähnlich erlebt haben. Ich glaube, dass im Allgemeinen heute die Gemeinden, auch die Freikirchen, zu einem ausgewogenen Verhältnis gefunden haben zwischen Gott, dem Vater, zwischen seinem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist. Und darum geht es heute Morgen. Ich habe drei Personen aufgezählt. Und diese drei Personen, Gott, der Vater, Jesus und der Heilige Geist, die nennt man Dreieinigkeit. Ist etwas ganz Spannendes und ich versuche das euch etwas vor Augen zu malen, was das bedeutet. die sogenannte Dreieinigkeit. Interessant ist, dass Gott, so wie er zum ersten Mal in der Bibel erwähnt wird, das dritte Wort in der Bibel in der Mehrzahl beschrieben ist. Es heißt am Anfang, Berit, Bara, schuf Elohim, Gott. Am Anfang schuf Gott und dann geht es weiter, Himmel und Erde. Und für Gott wird hier der Begriff Elohim gebraucht. Alle hebräischen Wörter, die mit Im enden, sind in der Mehrzahl. Also die Claudi-Im, Zuberim, das gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob es noch einen Doppelgänger von mir gibt, Claudius Zuber, aber das wäre dann die Mehrzahl. Oder die Ephegim, Lichtensteinim, okay? Injanim, macht auch keinen Sinn, es gibt nur eine Gemeinde. Aber ihr versteht, was ich meine. Und Elohim heißt Gott in der Mehrzahl. Und interessant ist, wenn ich die Bibel anschaue, dass Gott tatsächlich in einer Mehrzahl existiert, in einer Dreiheit. Und von daher kommt der Begriff Dreieinigkeit. Ich will mich zuerst auf das Drei konzentrieren und nachher auf die Einigkeit. Denn dieser Begriff ist in sich vielleicht sogar wie ein Widerspruch. Einheit weist ja hin auf etwas, das eins ist, wie eine Eins, und Dreiheit ist etwas, das drei, aus drei besteht. Ich lese euch ein paar Stellen aus der Bibel, weil wir kommen nicht darum herum, dass wir so einen Lehrteil in diese Predigt einbauen. Und diejenigen von euch, die die Bibel dabei haben, können das gerne mitlesen. Gott besteht nicht nur aus einer, sondern aus drei Personen. Ist ein Geheimnis. Und ich habe euch schon 1. Mose 1 erwähnt. Schaut mal die ersten drei Verse der Bibel an. Im Vers 1 heißt es, am Anfang schuf Gott Elohim den Himmel und die Erde. Gott in der Mehrzahl. Hier wird Gott erwähnt. Und dann heißt es in Vers 2, die Erde war wüst und leer, die Finsternis über den Tiefen und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Hier seht ihr bereits, Gott und der Geist Gottes, die werden speziell erwähnt. Und der Geist Gottes ist woanders als Gott. Und Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Im Neuen Testament wird Jesus als Licht erwähnt. Er ist das Licht der Welt. In Johannes 1 heißt es, dass er wie ein Licht in diese Welt, in diese Finsternis gekommen ist. Und man ist sich unter den Theologen einig, dass hier bereits die Dreieinigkeit erwähnt wird. In Vers 1 Gott, in Vers 2 der Heilige Geist und in Vers 3 Jesus als Licht. Und interessant ist jetzt Vers 26 in Kapitel 1. Hier heißt es, und Gott sprach, und kann das jemand von euch lesen? Gott sprach, jawohl. Und dann noch Vers 27. Jawohl, danke schön. Habt ihr gemerkt im Vers 26, was Gott sagt? Lasst uns Menschen machen. Er sagt nicht, ich will Menschen machen, sondern lasst uns. Und hier wird wieder der Begriff Elohim gebraucht. Gott in der Mehrzahl, Gott eine Dreiheit. Man kann sagen, Gott ist ein Team von drei Personen, die sich entschieden haben, wir machen Menschen. Und alle drei sind in der Schöpfung und vor allem auch in der Schöpfung des Menschen involviert. Das heißt, alle drei des dreieinigen Gottes, alle drei Personen sind involviert gewesen an der Erschaffung des Menschen und damit auch an der Erschaffung von jedem Einzelnen von uns. Alles Leben kommt von Gott. Ist wichtig, dass wir das mal begreifen, dass der Grund, warum wir überhaupt leben, der dreieinige Gott ist. Und habt ihr gesehen, dass es heißt, nach unserem Bild? Das wird hier dreimal erwähnt in diesen zwei Versen. Unser Bild am Anfang von Vers 26. 27, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Es ist ihm ganz wichtig, dass wir zu seinem Ebenbild erschaffen sind. Und interessant ist, dass auch wir in einer Gemeinschaftsform erschaffen sind, nicht als Einzelgänger. Hier wird Mann und Frau erwähnt. Gott schuf Mann und Frau. Ist auch eine Mehrzahl. Jetzt will ich gern mit euch noch im Neuen Testament ein paar Bibelstellen anschauen. Ich will gerne am nächsten Sonntag darauf eingehen, wo der Unterschied liegt zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes im Alten und im Neuen Testament. Und ihr werdet merken, dass es im Alten Testament viel, viel weniger Bezüge gibt auf den Heiligen Geist als im Neuen. Und ich will euch auch aufzeigen, woran das liegt. Okay? Ist ein großer Unterschied. Jetzt gehen wir ins Neue Testament, ins Matthäus-Evangelium. Machen wir etwas Bibelstudium. Ich liebe das. Und wichtig ist, dass das dann nicht zu kopflastig wird, aber ich schaue dafür. Matthäus, Kapitel 3. Hier geht es um die Taufe von Jesus. Wisst ihr, ich habe mich schon oft gefragt, warum hat Jesus sich taufen lassen? Der hat ja das ja gar nicht nötig. Wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann sagt er ja damit, ich bin meinem alten Leben abgestorben und ich bin zu einem neuen Leben auferstanden. Jesus hatte gar kein altes Leben, von dem er absterben musste. Er war von Geburt an gezeugt durch den Heiligen Geist und führte ein Leben ohne Fehler, ohne irgendeinen Makel, den man ihm nachweisen konnte. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Weil er uns ein Vorbild geben wollte. Ich bin überzeugt, dass das der Hauptgrund ist von der Taufe von Jesus. Jesus wollte Vorbild sein und damit sagen, hört mal, die Taufe, und das ist ein kleiner Einschub heute Morgen, ich weiß ja nicht, ob ihr alle getauft seid, aber die Taufe ist für den dreieinigen Gott ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir es nicht verstehen, warum. Aber dieses Zeugnis auch für der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus, das ist für ihn enorm wichtig. Und darum gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum ein Mensch die Taufe permanent vor sich herschieben kann. Du findest keinen Grund, der dem dreieinigen Gott einleuchtet, vielleicht andere Menschen, aber Gott leuchten deine Gründe nicht ein. Es sei denn, du hast eine Wasserallergie und kannst um keinen Preis ins Wasser hineinsteigen. Okay, gut. Und jetzt, das war Klammer wieder zu. Jetzt schaut mal die Taufe von Jesus. Was ist da geschehen? Vers 16. Kann das jemand von euch lesen? Vers 16 und 17, Matthäus 3. Seht ihr hier? Die ganze Dreieinigkeit ist gegenwärtig bei der Taufe. Und was wir hier schon merken, diese drei Personen haben alle eine andere Aufgabe. Merkt ihr das? Jesus ist auf diese Erde gekommen mit dem Ziel, dass wir erlöst werden. Und er lässt sich hier taufen. Gott ist derjenige, der sagt, das ist mein Sohn, was der tut, gefällt mir. Allein das wäre schon ein Grund, sich taufen zu lassen. Wenn du Gott anbeten und ihm gefallen willst, Klammer wieder zu, Ich weiß nicht, warum ich das heute so fest betone. Und dann der Geist Gottes, der hier wie eine Taube vom Himmel herabfährt. Und ihr seht wieder die ganze Dreiheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind hier gegenwärtig. Auch in Kapitel 4, wo Jesus versucht wird in der Wüste, heißt es im Vers 1, Jesus wurde von dem Geist in die Wüste geführt. Hier haben wir bereits Jesus, wir haben den Heiligen Geist, natürlich den Teufel, der ihn versucht. Und dann heißt es im Vers 3, der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, hier kommt Gott, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Auch hier die ganze Dreieinigkeit gegenwärtig bei der Versuchung, Gott der Vater, sein Sohn Jesus und der Heilige Geist. Dann gehen wir in Matthäus 28. Ich habe extra alles Matthäus-Stellen genommen hier, dass ihr nicht so lange rumblättern müsst. Diese Stellen kommen ja auch in den anderen Evangelien vor. Und jetzt noch Matthäus 28, Vers 19 und 20. Ist jemand von euch so gut? Jawohl. Wunderschön, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Aber es ist auch verknüpft mit einer Aufforderung, lehrt sie alles zu behalten, was ich euch befohlen habe. Und hier ist der Befehl, sich taufen zu lassen. Entschuldigung, jetzt komme ich schon wieder mit der Taufe. Und seht ihr, wie man taufen soll? Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die ganze Dreieinigkeit ist hier wieder gegenwärtig, wenn jemand getauft wird. Das war also nicht nur bei Jesus so, sondern soll auch bei uns sein. Und alles bewahren, was Jesus befohlen hat, das gehört hier dazu. Jetzt noch ein paar Stellen aus den Briefen, Römer 8, Vers 9. Wieder jemand von euch? Seid ihr noch dabei? Interessant. Hier wird der Geist erwähnt, einmal als Gottesgeist und einmal als Geist von Jesus Christus. Also wieder die ganze Dreieinigkeit, die hier erwähnt wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele denken beim Thema Heiliger Geist sofort an die sogenannten Geistesgaben. Das sind Gaben, die er uns schenkt, mit denen er uns ausrüstet. Lesen wir in 1. Korinther 12, 4 bis 6. Ist wieder jemand so gut? Danke vielmal. Hier haben wir wieder den dreieinigen Gott, den Geist, den Herrn Jesus und Gott selber. Noch eine letzte Stelle in 2. Korinther 13, 13. 2. Korinther 13, 13. Kann auch jemand von euch lesen? Jawohl. Hier haben wir auch die Dreiheit. Jesus Christus, die Gnade, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hier merkt ihr schon etwas in diesem Vers, der wird ja oft auch zitiert beim Segen am Ende eines Gottesdienstes, was man einander zuspricht, die Gnade von Jesus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. In diesem Vers haben wir etwas Einblick in das Geheimnis der Dreieinigkeit. Wir haben jetzt gesehen, dass die Dreieinigkeit aus drei Personen besteht. Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und warum ist das so? Warum sind es drei und warum ist es nicht einer? Man sagt ja so landläufig, das Christentum gehört zu den monotheistischen Religionen. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, haben wir nicht einen Monotheismus mit nur einem einzigen Gott, sondern dieser Gott lebt in einer Dreiheit. Stellt euch vor, das höchste Wesen im ganzen Universum, der Herr, der über allem steht, der alles unter seiner Kontrolle hat, der alles bestimmt, der Herr, der einmal wiederkommen wird und diese Welt gerecht richten wird, dieser Gott lebt in einer Dreiheit. Und damit will er uns etwas ganz Entscheidendes sagen. Er lebt in einer Gemeinschaftsform, in einer Abhängigkeit. Ich habe euch gesagt, das sind drei Personen. Es gibt Menschen, die sagen, der Heilige Geist ist eine Energie. Wir hatten erst kürzlich, meine Frau und ich, ein Gespräch mit einer Nachbarin. Sie war zum ersten Mal in unserer Wohnung und wir haben sie beschenkt mit Kaffee und einem feinen Sphäre. Das war höchst interessant, wie sie immer wieder von dieser Energie gesprochen hat. Und wenn wir dann den Heiligen Geist erwähnen, dann denken diese Menschen sofort an diese kosmische Energie, die da irgendwo in unserem Universum ist. Und sie hat dann auch gesagt, sie macht Yoga. Und im Yoga will man ja dann diese Energie anzapfen. Man will, dass man in diesem Lichtkegel dieser Energie zur Ruhe kommt und erfüllt wird. Und was mir ganz wichtig ist, der Heilige Geist ist nicht nur eine Energie, an der ich anzapfen kann. Er ist eine Person. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wenn es um eine Person geht, bin ich dieser Person gegenüber in einer Verantwortung. Wenn es um Energie geht, ist das etwas Anonymes. Ich kann sie anzapfen oder nicht. Bei der Energie kann ich entscheiden, ob sie will. Wenn es eine Person ist, eine Gottheit, entscheidet sie, ob sie mich will. Versteht ihr? Ist ein großer Unterschied. Dann ist nicht die Energie mir gegenüber verantwortlich, sondern ich bin der Person gegenüber verantwortlich. Und hier geht es um Gott. Jetzt haben wir diese Dreiheit. Ist eigentlich Wahnsinn. Es ist eine Dreiheit und ist trotzdem eine Einheit. Wie bringen wir das zusammen? Die Hebräer, das sind ganz interessante Mathematiker. Wisst ihr, die sind nicht unbedingt das Denken des Hebräischen, der hebräischen Sprache im Alten Testament, ist nicht so analytisch, wie das griechische Denken damals war. Analytisch heißt 1 plus 1 plus 1 gleich 3. Oder? Das logisches Denken, das kennen wir auch bei uns, ist doch ganz klar. Kürzlich hat eines unserer Enkel sein kleines Schwesterlein gefragt, was gibt einmal eins? Und dann hat es natürlich gesagt zwei, oder? Aber einmal eins gibt ja eins, okay. Und das sind so die Fangfragen bei den Kindern, wenn sie noch nicht so sattelfest sind im Rechnen. Und im hebräischen Denken, das hebräische Denken ist irgendwie ganzheitlich. Im hebräischen Denken ist es möglich, dass man sagt, 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Und man kann mit dieser Spannung leben. Es ist genau dasselbe wie im Schöpfungsbericht, wo Gott sagt, Elohim, er schuf Mann und Frau und der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. 1 plus 1 gleich 1. Das ist die göttliche Vorstellung einer Ehe. Man wird zu einem Fleisch. Ich sag mal unzertrennlich. Und jede Form der Trennung bewirkt Schmerz und Verletzung. 1 plus 1 gleich 1. Und bei der Dreieinigkeit heißt es 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Jetzt kommt die große Frage, warum ist das bei Gott so? Warum ist er nicht nur eine Person? Das höchste Wesen über unserer Schöpfung, über dem ganzen All, lebt in Beziehungen. Habt ihr gemerkt, 2. Korinther 13, 13 heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gnade ist nur möglich in einer Beziehung. Liebe ist nur möglich in einer Beziehung. Und Gemeinschaft sowieso. Gemeinschaft ist nur möglich in einer Beziehung. Und Gott von seinem tiefsten Wesen her lebt permanent in einer Beziehung, in einer Dreiheit. Es sind drei Personen. Diese Personen sind unterschiedlich. Sie sind gleichwertig in ihrem Wesen und in ihrem Wirken. Sie sind absolut gleichwertig, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben. Und diese Aufgaben können sich sogar verschieben. Einmal ist der Heilige Geist Jesus untergeordnet, das andere Mal ist er Gott wieder untergeordnet, das andere Mal ist Jesus wieder dem Heiligen Geist untergeordnet, er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und das ist sehr spannend, je nach Situation haben diese drei Personen unterschiedliche Aufgaben und sie ordnen sich einander unter. Und ich finde das sehr spannend, weil ihr schon wisst, was ich sagen will, weil Gott sagt, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild. Was heißt das? Wir wollen von Anfang an, dass die Menschen in Beziehungen leben, in engen Beziehungen. Und dass in diesen Beziehungen Liebe geübt wird, die Liebe Gottes, Gnade geübt wird, die Gnade von Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Dass in diesen Beziehungen Gemeinschaft gepflegt wird. Es gab nur einen Moment, wo diese göttliche Beziehung der Dreiheit gestört wurde. Und das war, als Jesus am Kreuz hing. Das war der einzige Moment auf der ganzen, wenn es überhaupt eine Zeitachse gibt, eine göttliche. Er ist ja unendlich. Aber in dieser ganzen Unendlichkeit war das der einzige Moment. Und das, als ich das entdeckt habe, ist das mir richtig eingefahren. Und ich will das euch so vor Augen malen, dass ihr das nicht vergesst. Der einzige Moment, wo eine Trennung geschehen ist innerhalb dieser Dreieinigkeit, als Jesus am Kreuz hing. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war darum nötig, weil er die Schuld der ganzen Welt getragen hat. Die Schuld der ganzen Welt. Theoretisch wäre es möglich, dass alle Menschen gerettet werden. Und darum heißt es auch in 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Es wäre möglich, liebe Menschen, wendet euch Gott zu, glaubt an Jesus, lasst euch von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Ihr könnt gerettet werden. Aber interessant ist ja, dass Gott die Entscheidung uns überlässt. Der Mensch übernimmt eigentlich die ganze Verantwortung für seine Zukunft, so wie er sich entscheidet. Und das zeigt uns das Drama und die Einmaligkeit des Todes von Jesus. Niemand kommt an Jesus vorbei. Niemand. Es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Und da werde ich sehr eindringlich, weil ich schon, wisst ihr, ich freue mich auf die Ewigkeit, muss ich euch sagen. Und je weiter sich unsere Welt zum Argen entwickelt, umso mehr sage ich, Jesus, danke, dass du wiederkommst. Und ich freue mich auf diesen Moment, wo du weltweit auf einen Schlag für Gerechtigkeit sorgen wirst und dein Reich aufrichten wirst. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Denkt daran, was Jesus für uns getan hat. Er hat diesen unglaublichen Schmerz der Trennung von Gott auf sich genommen. Ist Wahnsinn. Gott lebt in einer Form von permanenter Gemeinschaft, ewiger Gemeinschaft. Und er will, dass auch wir in einer Gemeinschaft leben. Was war das Erste, was Satan zum Ziel hatte? Im Paradies. Was war das Allererste? Das Allererste war die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott abschneiden, schauen, dass sie kaputt geht und auch die Gemeinschaft unter den Menschen. Die hatten ja riesige Probleme schon in der ersten Familie. Mit Spannungen, mit Verleumdung, mit Kain und Abel und was da alles dazu kommt. Und ist eigentlich Wahnsinn, wie Satan darauf aus ist, die Gemeinschaft zu zerstören. Das ist sein höchstes Ziel. Deine Beziehung zu Gott zerstören, wenn sie schon da ist, oder verhindern, dass sie überhaupt möglich wird. Wenn er das Ziel erreicht hat, hat das Einfluss auf deine Zukunft, auf die Ewigkeit. Und das andere Ziel ist, die Gemeinschaft unter uns zu zerstören. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie ihr über Gemeinde denkt. Ich wäre jetzt sehr konkret. Aber Menschen die denken, ich bin gläubig, ich glaube an Jesus und so weiter, aber ich brauche keine Gemeinde. Diese Menschen sind Satan auf den Leim gegangen. Wir kommen nicht ohne Gemeinde aus, ohne Beziehungen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Und er will mit Gemeinschaft meint er nicht nur unsere Familien und unsere Verwandtschaft oder unseren Arbeitsplatz oder die Schulklasse oder was auch immer, sondern da geht es um Gemeinde. Jesus hat ja gesagt, als er mit den Jüngern sprach und auch mit Petrus, sagt er, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wir als Gottheit leben permanent in einem Beziehungsnetz miteinander. Und unser Wunsch ist, dass auch er das macht. Jemand hat einmal gesagt, entweder gehörst du zur Gemeinde oder du gründest deine Gemeinde. Das ist ganz einfach. Oder anders gesagt, ein Mensch, der das Gefühl hat, ich komme ohne Gemeinschaft mit anderen Menschen aus, die glauben, der ist wie ein schwarzer Schimmel. Das ist ein Geschöpf, das es gar nicht gibt. Im ganzen Neuen Testament kommt diese Variante nicht vor. Ich sage das euch einfach. Und mit den Social Media und den Livestreams und so, ich schätze die, aber die können die persönliche Gemeinschaft gar nicht ersetzen. Wisst ihr, die Gemeinschaft ist ein Schutz. Es ist für uns ein Schutz, weil wir automatisch in Rechenschaftsbeziehungen leben. Und das ist ja dann auch das Schöne von kleineren Gruppen, also nicht nur Gemeinschaft im Gottesdienst, sondern Kleingruppen, wo man einander besser kennt, wo man offen ist, wo man füreinander betet und auch wieder nachfragt, hey, wie geht es dir? Das ist ein Schutz, ein enormer Schutz. Und Gott hat das extrem gut gemeint, dass er eigentlich direkt, als der Heilige Geist ausgegossen wurde am Pfingsten, das Erste, was geschehen ist, die erste Gemeinde wurde gegründet. Das ist das Allererste. Weil der dreinige Gott ein ganz großes Anliegen hat für unsere Beziehungen. Und Satan macht es ja auch umgekehrt. Er versucht uns, in Beziehungen zu verführen, die uns schaden. Das ist genau das Gegenteil. Und darf ich da so etwas Kleines einschieben? Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber ich sage es trotzdem. Ich habe große Sorgen, wenn ich beobachte, dass zum Beispiel Menschen, das sind nicht nur junge Menschen, sich auf eine Partnerschaft einlassen mit jemandem, der nicht gläubig ist. Ich sehe da ein riesiges Problem. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo zum Beispiel ein junger Mann sich in eine junge Frau verliebt und diese junge Frau glaubt nicht an Jesus, kann mit der Bibel nichts anfangen oder ist vielleicht schon irgendwo fromm, aber lebt nicht in einer persönlichen Beziehung mit Jesus. Und da gibt es so die einzelnen Beispiele, wo vielleicht dann durch diese Beziehung der andere Partner zum Glauben an Jesus gefunden hat. Aber ich sage euch, das ist ein Wunder. Und wir können nicht davon ausgehen, dass es automatisch immer geschieht, sondern im Gegenteil sehe ich in viele Beziehungen, auch in solche, die auseinandergebrochen sind, weil sie nicht darauf geachtet haben, dass diese engste Form der Gemeinschaft, die Gott erschaffen hat, zu seinem Bild, Mann und Frau, dass beide an Gott glauben. Und in jeder Beziehung auch ihr Leben miteinander teilen können. Ich könnte mir eine Ehe schlichtweg nicht vorstellen, wenn meine Frau und ich nicht austauschen könnten über unseren Glauben, wenn wir nicht miteinander in der Bibel lesen könnten, wenn wir nicht miteinander staunen könnten über neue Entdeckungen, die wir machen, wenn wir nicht miteinander beten könnten. Das schlichtweg nicht. Ein No-Go. Und darum sage ich das euch, weil man sich da sehr viel auflegt. Auch diese Klammer ist wieder geschlossen. Satan versucht uns in falsche Beziehungen zu verführen, weil er damit die lebenswichtigen Beziehungen zerstören kann. oder Verunmöglichen. Und ich will euch das einfach ganz fest ans Herz legen. Ihr habt hier eine Gemeinde und diese Gemeinde ist eine Perle in den Augen Gottes. Ich glaube, ihr seid unendlich kostbar. Und Jesus muss ja nicht jeden Morgen schauen, ob alle da sind. Es ist für ihn nicht die entscheidende Frage, sondern ob ihr bereit seid, euer Leben miteinander zu teilen. Miteinander offen zu sein, über euren Glauben auszutauschen, miteinander im Glauben zu wachsen. Und dass ihr so wie das Reich Gottes repräsentiert hier in eurer Umgebung. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt. Untereinander, die Menschen beobachten euch, sie beobachten mich. Und wichtig ist, dass wir nie vergessen, dass wir die erste Bibel sind, welche sie lesen. Ich habe euch dazu noch eine Stelle aus dem Epheserbrief. Ich habe ja hier schon über den Epheserbrief gepredigt. Epheser 1 bis 3 geht es um Jesus. Da schwärmt Paulus von Jesus. Okay? Und Epheser 4 bis 6 geht es um die Gemeinde. Da schwärmt Paulus von der Gemeinde. Also es lohnt sich doppelt, mal den ganzen Epheserbrief zu lesen. Und jetzt, ich habe gesagt, Epheser 4 bis 6 schwärmt er von der Gemeinde. Jetzt schaut, wie er Kapitel 4 beginnt. Lest, vielleicht kann das jemand von euch lesen, 1 bis 4. Epheser 4, 1 bis 4. Jawohl. Wenn ihr jetzt weiterlesen würdet, im Vers 5 kommt wieder die Taufe, aber das will ich jetzt nicht mehr erwähnen. Ist ja schon phänomenal. Aber es hieß, du hast das wunderschön gelesen, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen durch das Band des Friedens. Der Heilige Geist, ihr werdet später noch darauf kommen, wie der Heilige Geist vor allem wirkt, was vor allem seine Aufgabe ist innerhalb der Dreieinigkeit. Aber etwas, das bei ihm ganz entscheidend ist, der Heilige Geist schenkt Einheit. Er ist derjenige, der uns die Liebe schenkt füreinander, wie es in Römer 5 heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und durch die Liebe wird Gemeinschaft und Einheit möglich. Und jetzt sagt Paulus hier nicht, strebt nach der Einheit, schaut, dass ihr eins seid, versöhnt euch immer wieder, sondern schaut darauf, der Heilige Geist hat euch Einheit gegeben. Er gibt die. Und jetzt geht es nur darum, diese zu bewahren. Und dass ihr in einer Haltung lebt, die dazu beisteuert, dass die Einheit bewahrt bleibt. Und ihr könnt selber überlegen, was euer Beitrag ist für diese Einheit. Ich gebe das euch einfach mal so mit. Ja, ich habe euch eigentlich gesagt, was ich heute sagen wollte. Und wie gesagt, das nächste Mal schauen wir dann auf den Unterschied vom Alten und Neuen Testament und das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich will gerne auch ein paar Worte sagen zu der Frage, ist es richtig, wenn wir zum Heiligen Geist beten? Es ist eine ganz spannende Frage. Und da will ich das nächste Mal auch darauf eingehen. Heute will ich euch nicht mehr länger strapazieren. Danke, dass ihr so aufmerksam dabei gewesen seid. Und ich will gerne noch einmal für euch 1. Korinther 13, Vers 13 lesen. 2. Korinther 13, Vers 13. Ich lese schon ab Vers 11. Im Übrigen, Brüder, wir sind Geschwister gemeint. Ich sage das immer wieder. Es gibt im Griechischen keinen Begriff für Geschwister, sondern entweder Brüder oder Schwestern. Und wenn beide gemeint sind, dann steht Brüder. Okay? Alles klar. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss, was auch immer das sein könnte. Okay, es grüßen euch alle Heiligen. Also wir können daraus schließen, dass man damals oft einander geküsst hat beim Grüßen. Und jetzt kommt Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nicht einfach mit euch, sondern mit euch allen. Und jetzt meine ich jedes Einzelne von euch. Ich könnte jetzt jedem in die Augen schauen und sagen, mit dir und mit dir und mit dir. Und schau, achte darauf, dass du mit deinem Leben in einer engen Verbindung mit dem dreieinigen Gott lebst, aber auch in einer engen Verbindung mit allen Menschen, die Gott dir geschenkt hat, die auch an ihn glauben. Und lasst euch gegenseitig ermutigen und aufbauen. Ich danke dir, Jesus, für die Gemeinde hier in Schaan, für die ganze Geschichte dieser Gemeinde und für Menschen, die hier sind, die schon über viele Jahre sich eingesetzt haben für diese Gemeinde. Und Herr, wir staunen über das Geheimnis der Dreieinigkeit und dass du in einer Beziehungsform lebst. Und du bist für uns ein großes Vorbild, dreieiniger Gott. Wir ehren dich und ja, ich staune über dich. Und Herr, danke, dass du die Gemeinde segnest, auch in ihren Beziehungen untereinander. Und dort, wo Beziehungen gestört sind, dass diese wieder gesund werden können. Und danke für den Heiligen Geist, diese Person, aber auch diese Kraft, die in uns wirkt. Danke für dieses Geheimnis. Ich bete dich an. Amen.